Ja, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Die Mitte als Retterin der Demokratie zur Demokratiefähigkeit der Christlichen Union. Ich bin Clemens Wagner. Ich darf euch heute hier zum Vortrag der Initiative 9. Oktober und dem Studierendenrat der Kunsthochschule der Burg Giebichenstein ganz herzlich begrüßen. Und ich begrüße ganz recht herzlich unsere heutige Referentin Marie-Sophie Vogel. Schön, dass du hier bist. Ich werde ganz kurz ein paar Sätze zum Gegenstand sagen, ohne allzu tief einzugehen, und dann natürlich unsere Referentin noch vorstellen. Genau, die Mitte wird ja von fast allen Seiten ständig und überall angerufen, also jetzt nicht so telefonisch, sondern anders. Viele, wenn man so mit Menschen spricht oder sie befragt werden, verorten sich selbst auch als Mitte. Wenn über die Mitte gesprochen wird, dann zahlt die Mitte die Steuern, die Mitte hält das Land am Laufen und die Mitte ist meistens auch demokratisch, sagt man jedenfalls über sie. Und die meisten, die gerne die Mitte anrufen oder meistens wird die Mitte angerufen, um auch sich gegen die vermeintlich Extremen oder Radikalen zu stellen. Und wenn man so ein bisschen ins Parteienspektrum schaut, dann will eigentlich jeder die Mitte sein. Von der AfD bis zur Linken, alle wollen sie sein und sie vertreten wissen. Und schon daran lässt sich ja erkennen, dass irgendetwas daran nicht aufgehen kann. Wenn wir ganz kurz auf die empirischen Fakten schauen, die seit einigen Jahrzehnten mittlerweile erhoben werden, in der die Mitte fleißig vermessen wird, vorrangig von der Universität Bielefeld und der Universität Leipzig, den dortigen soziologischen Instituten. Wenn man also in diese Studien, die früher deutsche Zustände von der Uni Bielefeld, der Autoritarismusstudie aus Leipzig oder der Mittelstudie eben reinschaut, dann zeigt sich dann doch Erstaunliches. Ich habe ein paar Zahlen mal noch mitgebracht. Für das Erhebungsjahr 2020, 2021 der Mittelstudie der Universität Bielefeld bei rassistischen Einstellungen. Wenn man die komplette Zustimmungsrate als auch diejenigen, die sich da so indifferent verhalten, teils also, zusammenzieht, landet man bei 23,9% an Menschen, die sich nicht klar von rassistischen Positionen abgrenzen können. Bei dem klassischen Antisemitismus, also wo meistens gefragt wird nach Stereotypen über Jüdinnen und Juden, können sich 21,2% nicht klar dagegen positionieren. Bei Israel bezogenen Antisemitismus ist es deutlich mehr, das sind es sogar 43,4% der befragten Menschen. Abwertung von asylsuchenden Menschen, da können sich 76,8% der Personen auch nicht klar verhalten oder werten diese klar ab. 40,4% haben abwertende Einstellungen gegenüber asylsuchenden Menschen. Wenn man so ein bisschen in das sozusagen den sozialeren Bereich schaut, die Abwertung von wohnungslosen Menschen nehmen zum Beispiel 36,1% vor und die Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen kommt auf 65,1% Zustimmung als auch Menschen, die da indifferent sind. Genau, also da zeigt sich dann doch, dass die Mitte ja scheinbar doch nicht so demokratisch vielleicht ist oder menschenfeindlich. Für viele wird es keine neue Erkenntnis sein. Die Mitte und ihre Repräsentantinnen, dazu wird heute Marie-Sophie Vogel referieren. Sie ist Sozialarbeiterin, engagiert sich auch für Umweltschutz, Antifaschismus und für Menschenrechte. Und sie hat eine Bachelorarbeit zum Thema Extremismus, Adorno und die CSU geschrieben. Sie hat sich damit beschäftigt, ob die CSU demokratisch ist. Und dazu ist dann zunächst zu fragen, was ist denn demokratisch? Hat dazu zum einen die Extremismustheorie kritisch untersucht und dort geschaut, was denn darunter denn unter Demokratie zu verstehen ist. Und zum Zweiten hat sie untersucht, wie Adorno Demokratie fasst und was dies seinem Verständnis nach voraussetzt. Mit diesen Kriterien hat sie dann das Grundsatzprogramm der CSU inhaltsanalytisch analysiert und untersucht. Und weil wir hier zum Glück nicht in Bayern sind, was aber mit Blick auf die Mitte auch nur eine vermeintlich gute Nachricht ist, hat Marie-Sophie Vogel sich noch die Mühe gemacht, auch in das Programm der CDU hineinzuschauen. Und ich freue mich nun, dass sie uns mit dem Vortrag diese Ergebnisse ihrer Analyse vorstellt. Vielen Dank.
Also erstmal Dankeschön für die Einladung. meine Bachelorarbeit übrigens als Vorbemerkung kurz, die kann man, wenn man bei der Suchmaschine seiner Wahl Rosa Luxemburg, Extremismus, CSU und Adorno eingibt, dann wird man die finden zum Download als PDF, inklusive 300 Seiten Anhang. Auch einen Vortrag, wo es ausschließlich um die CSU geht, also ausschließlich um meine Bachelorarbeit, den kann man sich da als Podcast auch anhören. Danke für die Vorstellung. Es war schon recht ausführlich, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt ins Thema. Ich wurde ja eben eingeladen, meine Bachelorarbeit zu halten, aber ein bisschen auch mit dem Fokus auf die, also einen Vortrag über meine Bachelorarbeit zu halten, aber auch ein bisschen mit dem Fokus auf die CDU. Der genaue Titel meiner Bachelorarbeit lautet Mündige Mitte, Überprüfung der Tragfähigkeit der Extremismustheorie durch das Konzept der Mündigkeit Adornos anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des Grundsatzprogramms der CSU als Akteur der Mitte, in Anführungsstrichen. Langer Titel, kurzer Sinn. Wie schon angesprochen, ich wollte die Tragfähigkeit des Extremismusmodells, auch als Hufeisentheorie bekannt, überprüfen. Das ist eine Theorie von Uwe Backes und Eckhard Jessel. Die Fragestellung meiner Bachelorarbeit waren eigentlich zwei. Und zwar erstens war die Frage, ist die Mitte demokratiefähig? Und zweitens, welche Auswirkungen hat das Ergebnis dann eben auf das Extremismusmodell? Ganz kurz, was ist das Extremismusmodell? Ich nehme nicht diese Darstellung als Hufeisen, weil ich mich eben mit der Mitte beschäftigt habe und deswegen diese angebliche Nähe der extremen Ränder für mich nicht relevant war. Also in dem Moment nicht relevant war. Und ich habe diese Darstellung von Stöss gewählt, weil man da sehr schön sieht, was die Mitte angeblich ausmacht. Backes und Jessel teilen die Gesellschaft eigentlich auf in diese fünf Gruppen. Linksextremismus, Linksradikalismus, die angeblich demokratische Mitte, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. Sie behaupten, diese demokratische Mitte sowie die beiden radikalen Ränder würden sich noch in einem verfassungskonformen Spektrum bewegen, was definiert ist durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, FDGO. Und die extremen Ränder würden versuchen, eben genau diese freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, ganz besonders die Gewaltenteilung. Sie unterstellen dieser Mitte, dass sie zwischen diesen Rändern vermittelt und den Kompromiss findet. Und die Mitte ist auch repräsentiert durch den starken Staat, der eben die Demokratie schützt. Das ganze Modell beruht eben genau auf dieser Annahme, dass die Mitte fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Die Kritik an diesem Modell ist unfassbar vielfältig. Ich kann da nicht drauf eingehen, weil das den Rahmen dezent sprengt. Wen das interessiert, dem kann ich sehr empfehlen, den Sammelband Das Extremismusmodell über seine Wirkungen und Alternativen in der politischen Jugendbildung und Jugendarbeit. Das ist herausgegeben von Baron, Drücker und Seng und ist erschienen oder ist vom Informations- und Dokumentations- Zentrum für Antirassismusarbeit e.V. in Düsseldorf aus dem Jahr 2018. Genau, da sind noch viele, viele andere Kritikpunkte sehr übersichtlich zusammengefasst. Genau, ich habe mich in die Tradition der bereits genannten Mitte-Studien gestellt und untersucht, ob die Mitte überhaupt demokratisch ist, weil darauf beruht ja dieses ganze Modell und wenn es nicht der Fall wäre, würde es ja an sich zusammenbrechen. Genau. Dafür war jetzt erstmal wichtig zu fragen, was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das ist nicht einfach gleich das Grundgesetz, was ja manchmal so ein bisschen angenommen wird, sondern das ist vom Bundesverfassungsschutzgesetz in 7 Punkten definiert worden. Der erste Punkt ist, das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen. Zweitens ist es die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsgemäße Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Drittens das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, die Ablösbarkeit der Regierung und die Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. Drittens die Unabhängigkeit der Gerichte, der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und siebtens die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Zusammenfassend, oder Backes fasst es so zusammen, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist ein Bekenntnis zu den Werten der Französischen Revolution und gleichzeitig zu einem wehrhaften Staat mit geteilten Gewalten. Wehrhafter Staat ist ein Staat, der halt die Demokratie verteidigt. Also laut Backes und Jesse. Genau, diese Idee von der Mischung von Volkssouveränität und starkem Staat ist keine Idee, auf die Backes einfach so gekommen ist, sondern er bezieht sich da auf die Politeia von Aristoteles. Was er nicht erwähnt, ist das Schlusswort, oder was er, ich weiß nicht, ob er es ignoriert, ich unterstelle, dass er es ignoriert hat, das Schlusswort der Politeia, in dem Aristoteles resümiert, dass die beste Staatsform und die beste Staatsregierung überhaupt nichts nützt, wenn die Regierenden nicht tugendhaft sind, wie er es nennt. Also Aristoteles fragt nach dem Charakter der Regierenden, Backes tut das nicht. Der Frage nach dem Charakter demokratischer Menschen oder der Menschen überhaupt, damit beschäftigte sich der Philosoph Adorno sehr intensiv. Wohl eine seiner bekanntesten Aussagen lautet, ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Das hat er geschrieben oder gesagt in Erziehung zur Mündigkeit. Er hat vor allem in seinen Studien zum autoritären Charakter danach gefragt, welche Einstellungen zeichnen Menschen aus, die unmündig und damit unfähig zur Demokratie sind. Also ein Merkmal unmündiger und demokratieunfähiger Menschen nach Adorno ist einmal eine starke Identifikation mit dem Kollektiv, beispielsweise eine Religionsgemeinschaft der Nation, Fußballverein etc. Diese Identifikation funktioniert aber dann nur über die Konstruktion einer Fremdgruppe, von der man sich unterscheidet und abgrenzt. Die Fremdgruppe wird dann entsprechend abgewertet, während die Eigengruppe massiv überhöht wird. Die Welt wird außerdem dann in Hierarchien gedacht und heute würde man sagen, es herrscht so ein Prinzip von nach oben buckeln, nach unten treten in der Vorstellung der Welt mit einem autoritären Charakter nach Adorno. Genau, entsprechend, da sie alles in Hierarchien denken, sehen diese Menschen auch überall Machtkämpfe und können sich kaum vorstellen, dass die Welt funktioniert, ohne dass die Menschen in Machtkämpfen miteinander stehen. Dabei ist dann die Eigengruppe permanent bedroht und vor allem durch Veränderungen in der Gesellschaft. Das ist auch insofern logisch, weil die Eigengruppe ja quasi das identitätsstiftende Moment unmündiger Individuen ist. Dadurch, dass die Eigengruppe so überhöht und idealisiert ist, Adorno nennt es kollektiven Narzissmus, ist es auch so, dass dieses Konstrukt tatsächlich sehr, sehr fragil ist und jederzeit droht zusammenzubrechen. Und wie schon gesagt, vor allem Veränderungen lösen Angst aus. Und dagegen hilft es dann, wenn man die ganze Welt ordnet, Sicherheit in Form von Autorität und ganz besonders das Besinnen und Leben von Traditionen, die Zusammenhalt und Identität stiften. Die Überhöhung der Eigengruppe führt dann dazu, dass die Eigengruppe auch in gewisser Weise liefern muss. Also Adorno hat immer wieder das Wirtschaftswunder als Beispiel genannt und hat gesagt, dass das eine Zeit lang den kollektiven Narzissmus des Kollektivs Deutschland befriedigt hat. Das Problem bei der Sache ist, dass Wirtschaft konjunkturellen Schwankungen unterliegt und diese sind halt nicht steuerbar und dadurch wirkt Wirtschaft halt sehr willkürlich. Die Menschen haben dann nicht das Gefühl, dass sie darauf Einfluss nehmen können und fühlen sich eher ausgeliefert. Genau, das führt dazu, dass sie sich von diesen unkontrollierbaren Umständen abhängig fühlen. Das führt schlussendlich dann zur Unmündigkeit. Die Menschen müssen sich anpassen, sie sind unzufrieden, sie haben Angst vor dem eigenen Abstieg. Und daraus entsteht dann Wut und ganz schlussendlich totalitäres Potenzial. Weil die Menschen das Gefühl haben, dass sie eh keinen Einfluss haben, unterwerfen sie sich dann eben lieber diesem Kollektiv, das ihnen Identität gibt und Sicherheit und Ordnung, damit sie die Ohnmacht halt nicht aushalten müssen. Sie projizieren ihre Ohnmacht dann auf die Demokratie, der sie dann vorwerfen, dass sie ihr Wohlstandsversprechen nicht einlöst und das Versprechen irgendwie mitreden zu können und die Gesellschaft gestalten zu können. Es rührt auch daraus ein bisschen, dass sie Demokratie teils nicht verstehen oder die Mechanismen in der Gesellschaft nicht verstehen. Und insgesamt führt es dazu, dass sie sich nicht als Teil der Demokratie fühlen und sie ablehnen und im schlimmsten Fall hassen. Diesen Prozess, dass Menschen sich unkontrollierbaren Umständen ausgeliefert fühlen, das Gefühl haben, sie können da irgendwie nicht mitreden, die Demokratie ist irgendwie so weit weg, hat mit ihnen nichts zu tun. Und dann als vermeintliche Möglichkeit der Eigenermächtigung totalitäre Argumentationsweisen nutzen und auch reproduzieren. Die kann man gerade auch sehr schön bei den QuerdenkerInnen beobachten. Bei ihnen zeigt sich auch sehr gut der Egoismus. Adorno spricht davon gesamtgesellschaftlicher Kälte. Also die Unsolidarität gegenüber all den Menschen, mit denen man nicht eng verbunden ist. Die Verfolgung von eigenen Interessen wird bei Menschen mit einem autoritären, also undemokratischen Charakter vor das Gemeinwohl gestellt. Und da man sich ja mit einem Kollektiv identifiziert, kann es auch passieren, dass das Wohl des Kollektivs sowohl vor dem eigenen als auch vor dem Gemeinwohl steht. Ich möchte noch zwei Skalen aus Adornos Studien zum autoritären Charakter erwähnen, weil die sich als besonders wichtig herausgestellt haben in der Analyse der Grundsatzprogramme. Und da werden Sie jetzt einiges auch wiedererkennen. Also die erste Skala ist die Ethnozentrismus-Skala. Das ist ein System von Vorstellungen darüber, wie Gruppen und Gruppenbeziehungen funktionieren. Ich habe schon angesprochen, das Denken in Hierarchien und daraus resultierend auch, dass es kaum eine Vorstellung der Welt ohne Machtkämpfe gibt. Diese Machtkämpfe passieren auch innerhalb der Eigengruppe. Die Überhöhung des eigenen Kollektivs und die Abwertung der konstruierten Fremdgruppe. Und wichtig ist dabei, dass die Abwertung weit über Vorurteile hinausgeht und die Vorwürfe prinzipiell auch übertragbar sind auf jede beliebige Minderheit. Vorschläge zur Lösung, in Anführungsstrichen, dieser Gruppenkonflikte gehen von Ausgrenzung, Überdrückung, über Unterdrückung bis hin zu Vorschlägen, die Gegengruppe zu, in Anführungsstrichen, liquidieren. Die zweite Skala, die sich als wichtig herausgestellt hat, eben aus den Studien von Adorno, ist die Faschismus-Skala. Die sollte den potenziell faschistischen Charakter erfassen. Laut Adorno zeichnen sich faschistische Einstellungen unter anderem aus durch eine starre Bindung an konventionelle Werte des Mittelstands, sowas wie Wohlstand, Sicherheit, Traditionen und so weiter. Dann die Tendenz, nach Menschen Ausschau zu halten, die diese Werte missachten, um diese Menschen dann abzulehnen oder sogar zu bestrafen. Außerdem eine unkritische Unterwerfung unter die idealisierte Autorität der Eigengruppe, die Projektion eigener Triebe auf andere, um diese dann direkt anzuklagen. Die unterdrückten Triebe führen dann schlussendlich zu einer destruktiven, aber rationalisierten Aggression, das heißt zu einer Aggression, die vor sich selbst moralisch schön geredet wird. Außerdem gehört dazu ein Denken in Dimensionen wie stark und schwach oder Unterwerfung und Herrschaft, die Identifikation mit Machtgestalten und auch Institutionen der Macht, wie beispielsweise der Polizei oder der Bundeswehr. Und eine übertriebene Zurschaustellung von Stärke und die Veranlagung an wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben. Adorno sagt, mit unmündigen und demokratieunfähigen Menschen ist kein demokratischer Staat zu machen. Also er schreibt auch in Erziehung zur Mündigkeit, Demokratie, die nicht nur funktionieren, sondern ihrem Begriff gemäß arbeiten soll, verlangt mündige Menschen. Man kann sich verwirklichte Demokratie nur als Gesellschaft von Mündigen vorstellen. Was versteht Adorno unter Mündigkeit? Also zum einen Autonomie, die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, dann ein Bewusstsein über die Mechanismen, die die Welt scheinbar so kompliziert und unübersichtlich machen und auch so unkontrollierbar. Und dieses Bewusstsein ermöglicht dann laut Adorno die Fähigkeit und den Mut zu Widerspruch und Widerstand gegen diese Mechanismen, also zum Beispiel gegen den Kapitalismus, der Verlierer hervorbringen muss oder VerliererInnen hervorbringen muss, damit er funktioniert. Mündige Menschen nach Adorno sind unabhängig von Autoritäten und Normen, also sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, wie die Welt funktioniert und wo wir jetzt hinlaufen, sondern sie stehen vor sich selber und vor ihrem eigenen Gewissen gerade. Ermöglicht eine Identifikation mit sich selbst und gleichzeitig der Menschheit als Ganze, was sich zum Beispiel äußert in der Anerkennung universeller Menschenrechte. Sie brauchen keine Konstruktion von überhöhten Eigengruppen und keine Abwertung einer konstruierten Fremdgruppe, weil sie eben sich mit sich selbst klarkommen und auch das Gegenüber als eigenständige Person ansehen können und es nicht als Teil einer Fremdgruppe irgendwie abwerten müssen. Auch Adornos Theorien sind bedeutend umfangreicher, aber es sprengt auch ein bisschen den Rahmen. Zusammenfassend kann man sagen, sowohl Backes und Jesse als auch Adorno möchten die Demokratie schützen. Der Unterschied besteht darin, wo sie die Gefahr für die Demokratie ausmachen. Laut Backes und Jesse liegt die Gefahr in den extremen Rändern, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen oder untergraben wollen. Und laut Adorno liegt die Gefahr in einer unmündigen Mitte. Backes und Jesse fragen nicht nach der Demokratiefähigkeit, sondern sie stellen einfach nur klar, die Mitte schützt die Demokratie, Punkt. In meiner Bachelorarbeit gehe ich mit Adorno, der sagt, Demokratiefähigkeit ist eigentlich die Voraussetzung, um sagen zu können, dass die Mitte oder wer auch immer überhaupt fähig ist, Demokratie zu schützen und zu leben. Zu überprüfen, ob die Mitte jetzt demokratiefähig ist oder nicht, war dann halt eben mein Thema meiner Bachelorarbeit. Wie bin ich vorgegangen in meiner Bachelorarbeit? Ich habe eine qualitative Inhaltsanalyse nach Meyring gemacht. Das bedeutet, ich habe Kategorien entwickelt mit Merkmalen und das dann auf die Texte, also auf Texte angewendet. In dem Fall ist es CSU und das CDU-Grundsatzprogramm. Und die Kategorien habe ich eben aus Adornos Texten entwickelt. Die Merkmale dienen dazu, dass man Aussagen aus den Grundsatzprogrammen den Kategorien zuordnen kann. Ich habe meine Kategorien entwickelt aus den Schriften, vor allem aus drei Schriften von Adorno. Ich habe Negativkategorien, also die Unmündigkeit messen, entwickelt, vor allem aus den Studien zum autoritären Charakter, beziehungsweise ich habe die zum Teil einfach übernommen und neu sortiert. Und zur Gegenhypothese habe ich Positivkategorien entwickelt, also Kategorien, die mündiges Verhalten oder mündige Einstellungen messen sollen. Die habe ich vor allem aus den Texten Erziehung zur Mündigkeit und Erziehung nach Auschwitz entwickelt, aber auch noch aus anderen Texten, aber diese drei Texte waren die wichtigsten. Genau, in diesen Erziehungstexten fragt Adorno, wie müsste man Menschen erziehen, um mündige Menschen am Schluss zu haben. Genau, am Schluss hatte ich dann 22 Kategorien mit jeweils zwischen 1 und 11 Merkmale. Und nach Meyring entsteht daraus dann ein Codierleitfaden. Das ist eine Tabelle, die in etwa so aussieht. Man hat Kategorien, in meinem Fall jetzt zum Beispiel die Kategorie 1, Kollektivismus. Und diese hat dann Merkmale wie A, eigene blinde Einordnung ins Kollektiv. Oder B, dem Kollektiv wird Vorrang gegenüber dem Individuum eingeräumt. C, die eigene und Fremdgruppe werden in Kollektiven gedacht und so weiter. Diesen Merkmalen werden dann Ankerbeispiele aus den Grundsatzprogrammen zugeordnet, also zum Beispiel zu dem Merkmal eigene blinde Einordnung ins Kollektiv, der wunderschöne Satz, aus der tiefen Verwurzelung in der bayerischen Bevölkerung, der Liebe zur Heimat und dem Stolz auf die mehr als tausendjährige Staatlichkeit Bayerns schöpfen wir unsere Kraft für Bayern. Genau, ich wollte dann in meiner Analyse herausfinden, denkt die CDU oder CSU beispielsweise ihre eigene und Fremdgruppen in Kollektiven? Man macht dann eine zweite Tabelle, in der man jeden Satz aus dem Grundsatzprogramm oder aus dem Text, den man analysieren möchte, paraphrasiert, generalisiert und am Ende fasst man jedes Kapitel zusammen. Genau, beispielsweise der erste Satz im Grundsatzprogramm der CSU ist aus dem Grußwort von Horst Seehofer. Da steht, sehr geehrte Damen und Herren, die CSU ist die moderne Volkspartei, die bayerische Partei, die konservative Zukunftspartei. Das wird dann paraphrasiert zu CSU ist moderne Volkspartei, bayerische Partei, konservative Zukunftspartei. Und am Schluss wird zusammengefasst oder generalisiert in CSU ist bayerische konservative zukunftsorientierte Volkspartei. Genau, so geht man da mit jedem Satz vor. Und in der letzten Spalte fasst man es dann zusammen als CSU ist Volkspartei mit den Merkmalen bayerisch, zukunftsorientiert, konservativ, christlich, hat einen klaren politischen Kurs, klares Wertefundament und Ordnung. Also es wird das ganze Grußwort Seehofers hier zusammengefasst. Dann guckt man sich an, welche Merkmale passen dazu und dann sieht man, ja, die eigene Gruppe wird hier in Kollektiven gedacht, bayerisch, konservativ und christlich. Dann weiß man, okay, die Kategorie Kollektivismus trifft hier zu. Genau, ich blende jetzt nochmal hier diese Kategorie K1 Kollektivismus ein. Das ist jetzt leider natürlich nicht sichtbar in der Tonaufnahme, aber für diejenigen, die hier sind, die können da mitlesen. Genau. Eigentlich ist es ein bisschen länger, aber ich lese Ihnen das jetzt einmal vor zu jedem dieser Merkmale mit einem Beispiel. Also was da am Ende rauskommt. Die Kategorie K1 Kollektivismus zeigt sich im Verhältnis, also es ist jetzt ganz kurz noch, es ist jetzt bei der CDU, also es ist jetzt das Ergebnis der CDU, kurz zusammengefasst, zur Kategorie K1. Ich muss dazu sagen, ich bin bei der Analyse bei der CDU noch mittendrin, noch nicht fertig, das ist jetzt ein Zwischenergebnis. Genau, also die Kategorie K1 Kollektivismus zeigt sich im Verhältnis seltener als im CSU-Grundsatzprogramm. Zu einer eigenen blinden Einordnung ins Kollektiv, Merkmal 1, kommt es, wenn die CDU davon spricht, dass Patriotismus bedeutet, zuerst zu fragen, was das Richtige für unser Land ist und das über die eigenen Interessen zu stellen. Hier wird dem Kollektiv, Merkmal 2, gleichzeitig Vorrang gegenüber dem Individuum eingeräumt, sowie die eigene Gruppe in einem Kollektiv gedacht. Wenn GegnerInnen des freien Weltmarktes pauschal vorgeworfen wird, weltweite friedliche Zusammenarbeit zu verhindern, so werden hier Fremdgruppen in Kollektiven gedacht, da nicht unterschieden wird zwischen nationalistisch orientierten GegnerInnen und solchen, die Freihandelsabkommen aufgrund ihrer häufig postkolonialen Struktur kritisieren, sich also für ein Mehr an friedlicher Zusammenarbeit einsetzen. Die CDU ist in ihrer Wortwahl nicht so hart wie die CSU, welche beispielsweise von Flüchtlingsströmen etc. spricht, was eine Behandlung anderer als Amorphomase wäre oder darstellt. Genau. Der Wille, den kollektiven Narzissmus zu reparieren, zeigt sich in der Überbetonung nationaler Erfolge beziehungsweise einer angeblichen kollektiven positiven Einstellung der Deutschen, beispielsweise in der Betonung, dass die CDU seit Beginn der Bundesrepublik am Aufbau der Demokratie beteiligt gewesen sei und Deutsche besonders weltverbunden und am Wohlergehen anderer Menschen und Länder interessiert seien. Also für die Gegenhypothese lese ich jetzt noch einmal auch eine Zusammenfassung vor zur Kategorie K2 Reflexionsvermögen, was mündiges Verhalten darstellen würde. Die Positivkategorie K2 Reflexionsvermögen zeigt sich bei der CDU im Verhältnis deutlich häufiger als bei der CSU. Die CDU schreibt, denn 2030 werden wir uns nicht mehr die Köpfe darüber zerbrechen können, wie wir unsere Volkspartei weiblicher, jünger und vielfältiger gestalten. Sie muss es geworden sein. Diese Sätze zeigen sowohl die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion als auch die Fähigkeit, primäre menschliche Erfahrungen zu machen und diese menschlichen Erfahrungen trotz Widersprüchen ins eigene Weltbild zu integrieren. Also das Gegenüber wird als eigenständige Person wahrgenommen und nicht als Repräsentant einer Fremdgruppe. Die Identifikation mit sich selbst und der Menschheit als Ganzer zeigt sich, wenn die CDU betont, dass Menschen nicht alleine auf der Welt sind und eine Verantwortung dafür tragen, die Umwelt zu schützen, auch über das eigene Leben hinaus. Die CDU zeigt, dass sie Bildung die Erfahrung ermöglicht, indem sie stereotype Denkmuster hinterfragt, für ein hohes Gut hält, wenn sie betont, dass Deutschland starke Geistes- und Sozialwissenschaften braucht, da diese gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragen. Wenn die CDU mit Blick auf den Nationalsozialismus betont, dass Ideologie ein Regime, das Würde und Freiheit missachtet, ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen, so trägt sie ein Stück weit dazu bei, die Mechanismen, also Ideologie, bewusst zu machen, die Erfahrung und Selbstreflexion verhindern. Dieses letzte Merkmal übrigens, Bewusstmachung der Verdrängungsmechanismen, die Erfahrung und Selbstreflexion verhindern, kommt bei der CSU nicht vor. Genau, das waren jetzt einfach mal zwei dieser Kategorien im Detail. Es ist ziemlich viel, was da am Ende rauskommt. Das war jetzt auch nur eine Zusammenfassung, wie gesagt. Man kann sich meine Bachelorarbeit runterladen, kann sich das alles genau durchlesen. Genau, aber zusammenfassend würde ich mal kurz darüber reden, was dabei rauskommt, was sich für ein Weltbild der CSU offenbart, wenn man das CSU-Grundsatzprogramm zu Ende analysiert und danach gehe ich auch noch kurz auf die CDU ein. Genau, also, wie sieht die CSU die Eigengruppe? Es zeigt sich ein ethnozentrisches Weltbild und auch ein faschistisches Weltbild, wenn man jetzt hier nach den Kategorien Adornos geht, die ich vorhin auch schon vorgestellt hatte, starre Bindung an konventionelle Werte des Mittelstands, Tendenz nach Menschen Ausschau zu halten, die diese Werte missachten, um die dann abzulehnen und zu bestrafen, kritische Unterwerfung unter idealisierter Autorität der Eigengruppe und so weiter. Das hatte ich vorhin schon vorgelesen. Genau, also es zeigt sich, dass die ein solches Weltbild haben, beispielsweise in Sätzen wie, wir denken zuerst an Bayern. Da ist ganz klar, in der Mitte oder das Zentrum des Weltbildes ist Bayern und, wenn man es analysiert, auch das Christentum. Genau, drumherum angeordnet, in konzentrischen Kreisen kommen dann Deutschland, die EU, internationale Bündnisse und dann die westliche Welt. Genau. Innerhalb dieser konzentrisch angeordneten Eigengruppen. Jetzt bin ich verrutscht. Genau. Gibt es kaum Vorstellungen davon, dass es irgendwie keine Machtkämpfe gibt. Also die Föderalität Bayerns ist ständig bedroht durch die nächstgrößere Gruppe, nämlich Deutschland, die hier Bayern die Föderalität und die Eigenständigkeit klauen will. Deutschlands und Bayerns Eigenständigkeit ist durch die EU bedroht. Aber wenn jetzt von außen irgendwas kommt, beispielsweise fliehende Menschen, dann ist es auch ganz toll, dass die EU uns da verteidigt und solche Sachen. Die Eigengruppen werden idealisiert und blind verteidigt. Ich habe hier auch symbolisch, das sieht man jetzt natürlich auch nicht, aber symbolisch hier die Polizeimütze mit eingefügt. Es kommt auch zu einer Identifikation mit Institutionen der Macht. Die zum Beispiel unsere Polizei darf nicht kritisiert oder verunglimpft werden. Und solche schönen Sätze stehen im CSU-Grundsatzprogramm. Genau, es kommt auch eben zu einer Identifikation, einer ziemlich blinden Identifikation mit dem Kollektiv Bayern in so Sätzen, wie ich vorhin auch schon vorgelesen hatte, aus unserer tausendjährigen Tradition und was weiß ich, schöpfen wir unsere Kraft für Bayern. Genau. Die CSU hat eine ganz klar definierte Fremdgruppe, die ist alles, was irgendwie migriert nach Deutschland, alle Fliehenden und vor allem alle Menschen muslimischen Glaubens. Über die wird geredet in moralisch anklagenden Stereotypen, beispielsweise kriegt sie es hin zu schreiben, bei uns gibt man sich zur Begrüßung die Hand und bei uns hilft man schwächeren Menschen, was ja irgendwie so unterstellt, dass man das anderen erst erklären müsste, dass man schwächeren Menschen Hilfe anbietet. Die Vorwürfe, die man dieser Fremdgruppe macht, sind meistens widersprüchlich. Also beispielsweise schreibt die CSU in einem Satz, bei uns hat man Respekt vor Frauen. Und zwei Sätze weiter schreibt sie muslimischen Frauen vor, wie sie sich zu kleiden haben, nämlich, dass sie kein Kopftuch tragen dürfen. Genau. Es wird, also Adorno nennt es Behandlung anderer als amorphe Masse. Das bedeutet, als gestaltlose Masse, wo das Individuum untergeht. Also die CSU schreibt mehrfach von Flüchtlingsströmen, wo halt nicht mehr die einzelne Person gesehen wird, sondern fliehende Menschen als Naturgewalt dargestellt und wahrgenommen werden oder inszeniert werden. Die Hauptanklage gegen diese Fremdgruppe ist, dass sie die Identität bedroht. Also die CSU schreibt zum Beispiel, wir lassen uns hier nicht vorschreiben, wie wir leben sollen. Wer zu uns kommt, muss die Leitkultur akzeptieren. Und insgesamt zeigt sich, dass die Vorstellung ist, dass Menschen, die hierher migrieren, eigentlich ihre eigene Kultur komplett aufgeben sollen und sich in die bayerische, / deutsche Leitkultur assimilieren sollen. Genau. Und das ist dann auch die Lösung, die die CSU vorschlägt. Die Fremdgruppe soll sich unter das Weltbild der CSU unterwerfen. Ich habe hier noch die Queer Pride Flag zwischen diese Eigengruppe und die Fremdgruppe eingefügt. Warum ist die da so in diesem luftleeren Raum? Also es ist so, die CSU schreibt nur zweimal über gleichgeschlechtliche Paare. An der einen Stelle schreibt sie, die dürfen nicht diskriminiert werden und an der anderen Stelle schreibt sie, die dürfen selbstverständlich nicht heiraten. Das müsste man jetzt ein bisschen explizieren und noch genauer untersuchen, welches Verhältnis die CSU jetzt genau hat zu der Gruppe gleichgeschlechtlicher Paare. Meine Vermutung ist, dass Homophobie der Fremdgruppe zugeschrieben wird und deswegen nicht so richtig zum Eigenbild passt, aber so richtig passen gleichgeschlechtliche Paare halt auch nicht ins konservative Weltbild und deswegen kann man sie auch nicht voll gleichberechtigen. Und deswegen wird halt gesagt, ja, die Fremdgruppe darf ihn nicht diskriminieren, aber wir schon, indem wir ihnen verbieten zu heiraten. Genau. Veränderungen beunruhigen die CSU. Also sie sehen vor allem eben die bayerische und nationale Identität bedroht, sie sehen den deutschen Wohlstand bedroht und sie sehen sich in ihrer Sicherheit bedroht. Veränderungen, abgesehen von Migration, die sie irgendwie bedrohlich finden, sind Digitalisierung und Globalisierung, hier dargestellt durch dieses WLAN-Symbol und die Weltkugel, die hier von außen einwirken auf die Eigengruppe. Genau. Interessant ist, sie projizieren ihre Ängste auf die Menschen. Also sie schreiben ständig, die Menschen sind verunsichert, weil die Welt sich so schnell ändert und inszenieren dann die Eigengruppe als Retter oder Retterin. Also die CSU und Bayern und Deutschland, wir sind stark und wir bringen Sicherheit und Ordnung für die verunsicherten Menschen. Nach außen verteidigen wir und nach innen bringen wir Zusammenhalt und Identität. Vor allem durch Tradition und Leitkultur. Die CSU hat außerdem als ganz klares Ziel, die eigenen Werte weltweit zu verteidigen und zu exportieren auch, vor allem die soziale Marktwirtschaft, die bitte alle zu übernehmen haben, alle anderen Länder, und die eigene Vorstellung repräsentativer Demokratie. Die Wörter kannte Adorno nicht, aber ich möchte sie trotzdem reinwerfen. Postkolonialismus und White Saviorism wären hier zutreffende Begriffe. Genau, also wie gesagt, bei der CDU bin ich ja noch mittendrin in der Analyse, aber vorerst würde ich gerne Zwischenergebnis darstellen, wie das Weltbild der CDU sich bis jetzt so abzeichnet, nach dem, was ich erkenne. Genau. Die Eigengruppe wird auch konzentrisch gedacht, in der Mitte CDU und Deutschland, dann die EU, Verteidigungsbündnis und der Rest der Welt, mit der man sich verbunden fühlt. Die Übergänge sind deutlich fließender, aber im Zweifel, also wenn irgendwie Bedrohung von außen kommt, dann ist es sehr, sehr deutlich, dieses Ethnozentrische. Dann geht es um Zusammenhalt und gemeinsame Werte und solche Sachen. Insgesamt ist die Eigengruppe diverser als bei der CSU. Also man kann da auch Mitglied sein, ohne sich komplett zu assimilieren. So Machtkämpfe sieht die CDU ein bisschen weniger, ausgenommen im Bereich Wirtschaft und Beruf. Da hat sie eben schon diese Vorstellung permanenter Machtkämpfe und das ist sehr interessant, weil sie auch so Sachen schreibt, wie jedes Kind hat das Recht, zur Elite zu gehören, unabhängig von der Herkunftsfamilie, was zeigt, dass sie die Hierarchien an sich nicht abschaffen will, aber dass es nicht so wichtig ist, wo jemand herkommt, aber die Hierarchien, die sollen bestehen bleiben, also es soll immer noch eine Elite geben. Also die individuelle Rolle ist nicht so wichtig wie die Hierarchie. Genau, die Fremdgruppe bei der CDU sind autoritäre Regime, hier mal dargestellt, ich wusste nicht so genau, wie ich das darstellen soll, durch so eine Pyramide. Genau, die Machtkämpfe zwischen der Eigengruppe und der Fremdgruppe beziehen sich vor allem auf Ideologien. Also sie bemüht sehr häufig den Begriff Systemwettkampf und sie passieren auch auf wirtschaftlicher Ebene vor allem. Also der Systemwettkampf, der sieht so aus, dass ihre Vorstellung von Demokratie, also repräsentative Demokratie, die ganze Zeit in einem Wettkampf steht mit eben autoritären Regimen, wobei da nicht so ganz klar definiert ist, was sie unter autoritärem Regime genau eigentlich versteht. Interessant ist, dass Handelspartnerschaften trotzdem möglich sind mit autoritären Regimen, wenn sie denn der Eigengruppe was nützen. Genau, auch bei der CDU gibt es so eine Zwischengruppe, und zwar sind es Länder, die sich noch in Richtung des Wohlstands entwickeln. Genau, diese sollen halt für Demokratie und soziale Marktwirtschaft und solche Sachen gewonnen werden. Und die CDU geht auch so ein bisschen davon aus, dass die sehr, sehr leicht zu beeindrucken sind durch autoritäres Gehabe. Also sie unterstellt auch, die wären so ein bisschen naiv, pauschal. Genau, bedrohlich wirkt vor allem halt wirtschaftliche Macht bei anderen. Deswegen will die CDU da wörtlich die Kontrolle behalten und unsere demokratischen Regeln setzen. Vor allem auch hier im Bereich Digitalisierung und Globalisierung. Auch die CDU projiziert ihre Ängste auf die Menschen, denen sie dann Sicherheit und Orientierung gibt und präsentiert sich selbst halt als Retterin. Ein kleines Problem gibt es damit, wenn innerhalb der Eigengruppe plötzlich Gruppen oder Menschen autoritär werden. Da zum Beispiel, sie spricht es nicht wörtlich an, aber man erkennt, dass es da zum Beispiel um Orban geht. Da ist ihre Lösung dann einfach mehr Zusammenhalt und mehr Besinnen auf die Werte, die man gemeinsam hat mit diesen ausbrechenden Personen der Eigengruppe. Genau. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, weil die natürlich jetzt auch sehr spannend ist im Zusammenhang mit dem 9. Oktober, und zwar die Erinnerungskultur bei der CSU und der CDU. Also die CSU nach den Kriterien Adornos hat keine Erinnerungskultur. Es geht an mehreren Stellen schon um den Krieg. Und es wird dann auch gesagt, die Barbarei des Nationalsozialismus und danach haben wir uns dann irgendwie alle zusammengerauft. Es wird aber nicht an den Holocaust erinnert, es wird nur an das Leid der Vertriebenen erinnert und an das Leid der Eigengruppe. Es kommt dann eben auch zu einer Überbetonung anderer nationaler Erfolge wie Gemeinsam haben wir unser Land wieder aufgebaut und das Wirtschaftswunder ermöglicht. Und auch ständig wird davon geredet, dass man das Wirtschaftswunder 2.0 möchte und solche Sachen. Es wird auch die Freundschaft zu Israel betont, aber auch da könnte man ja mal erklären, woher man denn diese Freundschaft, also woher die kommt, wird der Holocaust auch nicht erwähnt. Es kommt zu einer ziemlichen Überbetonung jüdisch-christlicher Wurzeln. Das wird dann aber oft so in einem Kontrast zum Islam gestellt. Also, genau. Und es wird einmal über Antisemitismus im CSU-Grundsatzprogramm geredet, in einem Absatz, wo es um islamistischen Terror geht. Also da wird Antisemitismus eher als Problem der anderen wahrgenommen. Erinnerungskultur bei der CDU. Also die CDU hat ein eigenes Kapitel zur Shoah. Sie betont die Wichtigkeit von Erinnerungskultur und es gibt auch ein Kapitel über Hass und Hetze im Netz, wo sie zur Zivilcourage auffordert und auch sagt, der starke Rechtsstaat muss sich da dagegen stellen. Wenn man jetzt aber die Kriterien von Adorno anwendet auf diese Stellen, wo es um die Erinnerungskultur geht, dann merkt man, dass es da eher dass es eher aus einem Pflichtgefühl passiert, dass es eher so ist, so von oben herab, man muss jetzt da erinnern. Ist auch so, dass es eigentlich eine blinde Identifikation mit dem Staat Israel gibt. Genau, wo gesagt wird, also man darf das auch nicht kritisieren. Genau, es geht da, also wenn man das so, ich bin wie gesagt noch mittendrin in der Analyse, aber mein erster Eindruck jetzt dazu ist, dass es eher darum geht, so den kollektiven Narzissmus eben zu reparieren, so nach dem Motto, ah, seid uns nicht mehr böse, wir Deutschen, wir haben es doch jetzt kapiert, wir machen es nie wieder, wir versprechen es, und aber sich nicht wirklich damit beschäftigt wird. Vor allem geht es nicht darum, die Mechanismen zu verstehen, wie das passieren konnte, sondern es geht nur um, wir müssen da jetzt erinnern und nicht wirklich darum, ein Verständnis zu schaffen. Also es geht, wenn man jetzt die Kriterien Adornos nimmt, dann ist es eher eine unmündige Erinnerungskultur, die von oben erzwungen wird, anstatt wirklich das demokratisches Verständnis geschaffen wird. Und genau. So. Welche Folgen hat jetzt das für die Demokratie, wenn solche Parteien regieren? Also ich habe jetzt ein Plakat mitgebracht oder ein Foto von einem Plakat aus dem aktuellen Wahlkampf in Bayern. Auf diesem steht, damit Bayern in Deutschland stark bleibt, Dr. Markus Söder. Der Wahlkampf in Bayern ist ziemlich stark auf die Person Markus Söder zugeschnitten. Also sind überwiegend große Plakate von Markus Söder irgendwo hingeklebt worden, mit wenig Text und auch wenig Inhalt. Genau, damit Bayern in Deutschland stark bleibt, zeigt diesen Ethnozentrismus. Es zeigt auch die Identifikation mit dem Kollektiv Bayern. Und dass es so stark zugeschnitten ist auf Dr. Markus Söder, spricht auch vor allem Menschen an, die sich mit Machtgestalten identifizieren. Man sieht hier, genau, das Wohl des Kollektivs steht auch vor dem Gemeinwohl. Markus Söder hat kurz vor der Bundestagswahl eine Rede gehalten, bei dem er Andreas Scheuer gedankt hat dafür, dass er so viel Geld nach Bayern gebracht hat. Das ist auch tatsächlich so. Der Hintergrund ist, dass sehr, sehr, sehr viel Geld vom Verkehrsministerium nach Bayern geflossen ist, was in anderen Bundesländern gefehlt hat. Also hier ist das Kollektiv Bayern steht vor dem Gemeinwohl der Restbevölkerung Deutschlands. Genau, weitere Folgen für die Demokratie. Diesen Herrn Hans-Georg Maaßen, der dürfte wahrscheinlich allen bekannt sein und auch für was er so steht. Solchen Menschen wird zugetraut, die deutsche Verfassung zu schützen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, obwohl sie zutiefst antidemokratisch sind. Genau, und es gibt auch keinen Ausschluss, trotz der Nähe zu Rechtsextremen. Sehr schön an diesem Foto, was ich hier mitgebracht habe, ist, dass Hans-Georg Maaßen vor dem Wort Mitte steht. genau. Ich habe auch hier unseren lieben Bundesinnenminister, den Seehofer mitgebracht. Der Ethnozentrismus der CSU und der CDU oder der Unionsparteien zeigt sich auch in der menschenverachtenden Flüchtlingspolitik unseres lieben Bundesinnenministers. der sich an seinem 69. Geburtstag über 69 Abschiebungen nach Afghanistan gefreut hat, die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hat. Solche Geschichten. Herr Seehofer weigert sich ja auch bekanntlich, eine Rassismusstudie in der Polizei durchzuführen. Das zeigt einerseits seine Identifikation mit der Instanz, mit der Machtinstanz Polizei. Genau, und außerdem steht hier auch wieder das Kollektiv vor dem Gemeinwohl. Also das Kollektiv Polizei, was ja zum eigenen Kollektiv irgendwie dazugehört. Eine Sache, die aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung gefunden hat, ist, dass Herr Scheuer mehrfach Gesetze zur Seefahrt geändert hat und laut geleakten E-Mails hat er sich dabei nicht an Abläufe und Fristen gehalten, die eigentlich in unserer Demokratie dazu dienen, dass Machtmissbrauch irgendwie verhindert wird. Das Ziel laut diesen E-Mails war, die Seenotrettung zu behindern oder im besten Falle zu verhindern. Genau, hier zeigt sich diese Vorstellung von, dass die Fremdgruppe kommt und irgendwie eine Bedrohung darstellt für den deutschen Zusammenhalt. Diese Machtkämpfe oder diese Vorstellung permanenter Machtkämpfe in der Welt. Und es rührt auch aus der Angst, die Kontrolle zu verlieren, eben in einer Welt, die geprägt ist von Wüsten, Vorgängen und so weiter. Genau, wahrscheinlich erinnern sich auch die meisten an diesen Vorfall, dass die Türkei oder die türkische Regierung Fliehende an die griechische Grenze geschickt hat und die griechischen Beamten reagiert haben mit Tränengas. Frau von der Leyen ist daraufhin nach Griechenland gefahren und hat Griechenland gedankt dafür, dass sie der europäische Schild sind. Also zur Abwehr der fliehenden Menschen. Ich habe mir auch das Grundlagenpapier der CDU Sachsen-Anhalt angeschaut. Wir sind ja hier in Sachsen-Anhalt, das ist von 2019. Die fordern, Frontex auszubauen. Genau, kurze Zeit später kam heraus, dass Frontex in illegale Pushbacks verwickelt ist. Also ich habe nichts gefunden, dass sie das jetzt irgendwie rausgestrichen hätten. Ebenfalls in Sachsen-Anhalt haben ein paar Mitglieder der CDU gefordert, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Es gab auch Zusammenarbeit mit der CDU und der AfD, um den Verein Miteinander e.V. Die staatlichen Zuschüsse zu entziehen. Also hier ist auch eine Mauer eingerissen worden zwischen rechten Parteien und der angeblichen Mitte. Genau, und ein ehemaliger, oder wie sich später herausstellte, war der Herr Möritz eben in rechtsextremen Gruppen aktiv und ist dann Mitglied der CDU geworden. Und dass Leute wie Möritz oder Maaßen halt mitlaufen können in der CDU, das liegt daran, dass diese undemokratischen Einstellungen in der Union vorherrschen und dann solche Leute da eigentlich ganz gut dazu passen, beziehungsweise man halt es nicht reflektiert, dass die eigenen Einstellungen, und dann können solche Leute da auch unbeachtet dabei sein. Dem Innenminister Sachsen-Anhalts, Herr Stahlknecht, ist da angeblich etwas herausgerutscht, und zwar hat er die Sicherheit jüdischer Menschen aufgerechnet und sich gefragt, das war auch nach dem Anschlag erst, hat er das aufgerechnet, die Bewachung von jüdischen Einrichtungen, dass es ja ganz schön viel Geld kostet, ist ihm da angeblich herausgerutscht. Solche Sachen rutschen einem nicht heraus, wenn man nicht eher eine solche Einstellung hat, dass das Kollektiv irgendwie wichtiger ist als die Individuen und die Sicherheit einzelner Leute. Hasloff hat die Gendersprache und Cancel Culture kritisiert, und das Ergebnis des Ganzen ist, dass er im rechtskonservativen christlichen Blatt-Idea-Spektrum dafür gefeiert wird. Also auch von der Seite des rechte Kräfte nehmen das halt sehr dankbar auf, solche Sachen. Genau, mein Fazit dazu, zu der Analyse der beiden Programme oder zur Analyse der CSU und zum Zwischenergebnis der Analyse der CDU, dass die Grundsatzprogramme an vielen Stellen nicht so ganz eindeutig sind, beispielsweise eben diese Behandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren und Explikation noch nötig ist, aber dass sich schon abzeichnet, oder dass die CSU sehr deutlich ethnozentrisch und faschistisch im Sinne Adornos ist und die CDU im Zweifel auch. Also wenn es hart auf hart kommt, dann geht es eben doch um Zusammenhalt und vor allem im Bereich Wirtschaft. Die Unionsparteien zeigen auf jeden Fall keinerlei Bestrebungen, ein Bewusstsein für die Entstehungsmechanismen von Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischen Einstellungen zu schaffen. Im Gegenteil scheinen sie selber nicht so ganz zu verstehen, woher das alles kommt und führen Spaltungen in der Gesellschaft und die Ablehnung der Demokratie eher auf steigende Individualisierung und auf äußerliche Einflüsse zurück, wie Digitalisierung, Migration und Globalisierung. Parteien mit einem ethnozentrischen Weltbild, die auch faschistisch eingestellt sind und die Welt zumindest mal im Bereich Wirtschaft in permanenten Machtkämpfen verstehen und sich permanent bedroht fühlen, sind aus meiner Sicht nicht in der Lage, die Demokratie zu verteidigen. Weil, wenn es aus ihrer Sicht hart auf hart kommt und die Eigengruppe oder ihr Zusammenhalt in Anführungsstrichen bedroht wird, dann werden sie das Wohl des Kollektivs vor das Wohl der Menschen stellen und die Eigengruppe vor der bedrohlichen Fremdgruppe zu schützen suchen. Und dafür gehen sie dann im Fall der Fälle wortwörtlich über Leichen, wie bei der europäischen Außenpolitik zu sehen, beim sogenannten Schutz der europäischen Außengrenzen. Solche Parteien sind auch nicht in der Lage, antidemokratischen Kräften entgegenzutreten, sondern werden im Zweifel sogar mit ihnen zusammenarbeiten, wie im Beispiel Miteinander gegen den Verein Miteinander e.V. Also meine Analyse zeigt, dass die Demokratiefähigkeit der Mitte zumindest fraglich ist und damit auch die Tragfähigkeit des Extremismusmodells mehr als fraglich.
Ich wünsche euch einen schönen Abend, bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier wart, bedanke mich recht herzlich bei dir. Und bis zum nächsten Vortrag.